Hooking Up With, der Interview-Podcast mit Neo Siegfried. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hooking Up With mit mir, Neo Siegfried. Und heute habe ich wieder einen ganz tollen Gast. Das ist der Erik. Hallo.
Hallo.
Ich habe dich eingeladen, weil du ein Aktivist bist, online und offline, und dich einsetzt für queere Menschen und Lebensweisen und auch für queere Jugendliche. Und aber bevor ich jetzt wieder all das zusammentrage, was ich schon über dich herausgefunden habe, stellst du dich vielleicht einfach selbst vor.
Genau, ich bin Erik, ich bin 25 mittlerweile, oh Gott. und ich bin LGBTIQ-Aktivist. Ich bin im Bundesvorstand vom queeren Jugendnetzwerk Lambda und setze mich vor allem in meiner Freizeit viel für queere Menschen in Ost- und Mitteleuropa ein. Genau,
ja,
soweit erstmal.
Ja, sehr schön. Bevor wir inhaltlich einsteigen, habe ich dir ja schon erzählt, mache ich immer so jetzt so ein Ding, das nennt sich 5 Fragen mit Neo. Und es sind ganz random Fragen, die ich einfach schnell stelle und du kannst darauf antworten oder nicht. Vielleicht findest du sie auch scheiße.
Okay.
Bist du bereit?
Ja, ich bin
ja?
bereit.
Okay, gut. Also, Meer oder Berge?
Meer.
Meer, okay. Händchen halten oder lieber nicht?
Händchen halten.
Yes. Was ist dein Lieblingsessen?
Mein Lieblingsessen ist Pho tatsächlich.
Ah ja, auch eins meiner Lieblingsessen. Sneakers oder Stiefel?
Im Moment Stiefel, in allen Monaten außer November, Dezember und Januar Sneaker.
Das ist eine sehr Berlin-Antwort. Und was ist dein Lieblingsclub? Hast du einen Lieblingsclub?
Mein Lieblingsclub ist das Schwutz.
Ah, sehr schön.
Voll basic, aber...
Nö, das ist vollkommen okay. Ja, cool. Vielen Dank, das waren schon die 5 Fragen.
Yes, geschafft.
Und du meintest ja gerade eben, dass du für Lambda arbeitest, dass du da Bundesvorstand bist. Was machen die denn überhaupt? Was ist deine Arbeit dort?
Lambda ist erstmal das größte queere Jugendnetzwerk in Deutschland. Wir sind in einem Bundesverband organisiert und haben auch Landesverbände in allen Teilen von Deutschland. Und unsere Aufgabe ist im Prinzip so ein bisschen die Stimme und Repräsentanz für queere Jugendliche zu sein. Das passiert einmal politisch. Wir sitzen im Beirat der Magnus-Hirschfeld-Stiftung, also der queeren Bundesstiftung. Wir werden auch ganz oft als Beraterinnen angezogen für queere Themen, die halt queere Jugendliche betreffen, und außerdem bieten wir Freizeiten an. Wir haben ein Beratungsprojekt, das einzige deutsche Beratungsprojekt mit Fokus auf queere Jugendliche. Genau, und wir wollen im Prinzip Repräsentant sein, aber gleichzeitig auch Community schaffen und beraten und Veranstaltungen organisieren, um halt queere Jugendliche zusammenzubringen und zu empowern.
Mhm. Genau. Super. Ja, das ist unglaublich wichtig, dass queere Jugendliche da auch einen Zugang haben und auch einen Space. Wie tretet ihr an die heran? Wie kommen die auf euch oder wie kommt ihr auf die Jugendlichen?
Das ist ganz verschieden. Also wir haben sehr viel, das Beratungsprojekt, das sitzt hier in Berlin, was wir haben, das heißt In und Out. Darüber kommen wir halt zu extrem vielen queeren Jugendlichen, weil wir halt, wie gesagt, das einzige Beratungsprojekt sind, was sich speziell auf Jugendliche, auf queere Jugendliche beschränkt.
Ja.
Da kommen wir sehr viel an queere Jugendliche ran und wir organisieren halt auch Veranstaltungen. Das geht von Journalismus-Workshops über Aktivismus-Workshops, wo ich zu Lambda gekommen bin tatsächlich. Ja. Genau, aber auch Freizeiten. Wir haben jetzt im Winter eine Freizeit, also zwischen Weihnachten und Neujahr eine Freizeit für queere Jugendliche, die halt nicht bei ihren Familien Weihnachten feiern können in Potsdam. Und genau, so erreichen wir halt verschiedene Gruppen tatsächlich, die halt auch verschiedene Interessen haben, von einfach nur chillen und irgendwie so die Realität vergessen so ein bisschen, sage ich mal, bis hin zu tatsächlich Input mitnehmen und irgendwie gucken, wie kann ich mich engagieren, wo kann ich mitarbeiten.
Ja, heißt, ihr schafft irgendwie Schutzräume, aber bildet auch weiter und versucht irgendwie auch Perspektiven zu schaffen. Und was machst du dann da? Also was ist der Job des Bundesvorstandes?
Also der Bundesvorstand ist erstmal Arbeitgeber für unsere ganzen hauptamtlichen Mitarbeiter und wir organisieren halt wir koordinieren und organisieren die ganzen Veranstaltungen. Mhm. Meine Aufgabe ist so ein bisschen politische Arbeit und Öffentlichkeitsarbeit. Das sind so, also sehr viele von uns im Vorstand sind tatsächlich Sozialarbeiter und denen lasse ich gerne die pädagogische Arbeit, weil damit kenne ich mich leider nicht aus. Und ich bin dann eher so auf der politischen Seite, halte so Kontakte zu Entscheidungsträgern und bearbeite Anfragen, die wir reinkommen in der Öffentlichkeitsarbeit. Genau, vor allem im Pride Month ist das immer extrem viel, sei es nun von Medienanstalten oder weiß ich nicht was. Das ist so ein bisschen meine Aufgabe tatsächlich. Also jeder kann sich tatsächlich, wir sind 6 Leute und jeder kann sich jetzt so ein bisschen seine Nische suchen, was wo er so ein bisschen reinpasst und wo er Spaß dran hat.
Ja, klingt gut. Aufgabenteilung ist immer wichtig auf jeden Fall, vor allen Dingen auch bei politischer Arbeit und bei vor allen Dingen Arbeit mit Menschen. Ne?
Genau.
Warum denkst du, ist queere Jugendarbeit wichtig?
Ich muss sagen, ich habe mitten in Corona angefangen, in den Bundesvorstand von Lambda zu kommen und da ist das ja nochmal ganz krass geworden, wie Jugendliche im Allgemeinen auf der Strecke geblieben sind, sei es nun in der Schule, alle Freizeitangebote sind auf einmal weggefallen für Jugendliche und nochmal besonders für queere Jugendliche, die nochmal das Problem haben, dass sie sich ganz oft niemanden haben, also dass sie ganz oft niemanden haben, dem sie sich anvertrauen können, dass sie ganz oft keine Räume haben, wo sie hin können und dass sie ganz oft Gewalt, psychische oder physische Gewalt erfahren und da dann einfach überhaupt keinen Ansprechpartner mehr hatten. Also wir haben unser Beratungsprojekt online, also auf Online und Chat verlegt, aber das ist natürlich nicht das Gleiche,
nee,
das muss man halt
Fall.
Auch mal sehen und ich bin dann quasi komplett reingefallen dort in diese Situation und es war erstmal so, okay, wir müssen jetzt irgendwas tun, dass wir diesen Kontakt halten können, dass wir zumindest ein paar Veranstaltungen online anbieten können, dass wir zumindest ein paar Räume noch schaffen können, die jetzt nicht perfekt sind, aber die zumindest da sind, weil die Politik einfach diese generell Jugendlichen und besonders queere Menschen und queere Jugendliche total vergessen hat in den letzten 2 Jahren.
Ja, absolut. Ich meine, aus der Idee ist auch natürlich auch der Podcast entstanden und bei mir auch vorherige Projekte, weil einfach die Räume generell weggefallen sind, generell auch für die Community, auch außerhalb der Community, für unterschiedliche Communities. Und einfach auch dieser Austausch halt unglaublich wichtig ist und diese Identifizierung darüber dann auch einfach wegfällt. Und klar, es gibt Chat und es gibt Online und man kann sich treffen, aber es geht nichts über echte Interaktion und richtige soziale Räume.
Genau, es ist ja vor allen Dingen, was ich immer so ein bisschen das Gefühl hatte, ist in diesen ganzen Online-Beratungen hält man sich immer noch zurück. Also in diesen Online-Seminaren, Online-Veranstaltungen und ist so ein bisschen ruhiger und es fehlt einfach dieses, man sitzt locker zusammen, trinkt einen Kaffee und irgendwie fängt einfach an zu labern und lässt einfach irgendwie raus. Und das ist halt so eine Sache, die mir mal extrem wichtig ist, dass Jugendliche oder generell Menschen dazu die Möglichkeit haben, einfach entspannt irgendwo rumzuchillen, mit anderen queeren Menschen im Safe Space zu sein, einfach mal den ganzen Mist, den man so erlebt hat, rauslassen zu können mit Menschen, die wissen, wovon du redest, wo du dich nicht erklären musst, sondern sondern die gleichen Erfahrungen hast.
Ja, voll. Und wo man auch einfach ein bisschen loslassen kann und ein bisschen auch auf gut Deutsch drauf scheißen kann,
Exakt.
Was jetzt die anderen dann darüber denken. Deswegen, das ist ja so wichtig, dass man sich auch in solchen Räumen dann so auch ausdrücken kann.
Natürlich.
Und zeigen kann, wie man ist und wie man sich auch fühlt vor allem.
Und vor allem genauso sein kann, wie man
ja.
ist. Und nicht, ich meine, wir verstellen uns den ganzen Tag so oder zu einem gewissen Grad, so dass es selbst der krasseste queere Mensch nicht vorgefallen, dass er sich zurücknimmt im Alltag. Das ist leider halt einfach noch so.
Ja, absolut.
Und dafür sind diese Räume halt so unglaublich wichtig. Deswegen, weil jetzt habe ich auch gerade gesagt, dass der Schwutz mein Lieblingsclub ist, weil das für mich da immer so ein Ding ist, so ich muss mich nicht irgendwie anziehen und muss nicht irgendwie was machen, sondern wie in anderen Berliner Clubs, sondern einfach nur, ich kann genauso hingehen, wie ich gerade Bock drauf habe.
Mhm.
Und die anderen Leute sind auch so genau da, wie sie gerade Bock drauf haben.
Ja.
Und das liebe ich da einfach von der Atmosphäre her.
Ja, das stimmt, ja. Da kann jeder kommen, wie er ist und wie er sich fühlt und heute sieht das vielleicht ganz anders aus wie morgen.
Exakt.
Und es ist total okay, weil du nicht in diese eine oder in diese andere Schublade gesteckt wirst.
Genau.
Ja, und ich meine, das wollen wir irgendwie alle, dass uns Menschen nicht mit Vorurteilen begegnen oder irgendwie uns sehen und sagen so, ah, die Person sieht so und so aus und deswegen ist sie so.
Ja, exakt.
Genau, und ich meine, da können wir jetzt auch eine perfekte Überleitung zu deiner aktivistischen Arbeit. Ich bin ja auch auf dich gestoßen über Instagram, da du da sehr aktiv bist und auch über Twitter. Und du machst das ja online, aber auch offline und gehst ja irgendwie auch auf Proteste und setzt dich ein. Ich wollte fragen, wie bist du überhaupt dazu gekommen, dich aktivistisch zu aktivieren?
Muss dazu sagen, ich habe Islamwissenschaften und Politikwissenschaften studiert oder bin gerade so dabei, es noch zu studieren, mehr oder weniger in Corona.
Ja.
Und ich habe jetzt so ein bisschen mit Antira-Sachen angefangen, also Antirassismus angefangen, weil ich da einfach mir krass vor Augen war, wie himmelschreiend das einfach in Deutschland ein Problem ist. Irgendwie und habe mich da bei Projekten engagiert hier in Berlin, unter anderem bei der Jungen Islam-Konferenz. Habe dann aber da sehr schnell gemerkt, so, hey, da gibt es einfach Leute, die eine viel krassere Perspektive haben als ich und eine viel krassere Aussage darüber treffen können. Und dann habe ich halt so ein bisschen für mich reflektiert, was ist denn der Punkt, wo ich meine Aussage, wo ich irgendwie einen Stand machen kann tatsächlich. Und das war dann letztendlich LGBTIQ-Aktivismus gewesen, weil ich halt einfach, ich bin schwul so, dass da führt kein Weg drum herum und sollte und möchte ich auch nicht, dass das passiert, aber da kann ich einfach anders drüber reden als über Antirassismus offensichtlich, weil ich halt als weißer Cis-Mann oder als weiß gelesene Person nicht von Rassismus betroffen bin.
Ja.
Und so bin ich dann so ein bisschen zu LGBTIQ-Aktivismus gekommen, der war sehr allgemein am Anfang, es war halt so diese ganzen Okay, das ist jetzt voll doof, aber so in Anführungsstrichen Standardsachen, ja. Irgendwie Blutspende am Anfang ganz viel. Also ich habe in meinem Leben noch nie Blut gespendet, weil ich mich einfach weigere, das zu machen, solange wie ich es nicht offiziell darf.
Ja, ich habe es getan, ich habe gelogen.
Genau, das war, da weigere ich mich halt. Also das sehe ich halt überhaupt nicht ein, weil ich mir denke, so, ich bin Universalspender.
Ja, ja.
Und das war für mich am Anfang so ein bisschen so das Ding. Ich bin Universalspender, mein Zwillingsbruder auch. Mein Zwillingsbruder ist nicht schwul.
Ja.
So, und er darf als Universalspender irgendwie jeden Menschen helfen.
Absurd.
Und ich nicht. Das ist total bescheuert.
Ja.
So. Und ja, darüber, das hat sich dann immer weiter spezialisiert so ein bisschen, weil ich halt immer weiter gelesen habe, immer weiter mich informiert habe, keine Ahnung, auch in das Thema weiter mehr eingetaucht bin. Und ist dann so ein bisschen zu Ost- und Mitteleuropa gekommen tatsächlich, genau. Und das ist jetzt so ein bisschen mein Schwerpunkt in meiner Arbeit. Also abseits von Lambda, was so die institutionalisierte Aktivismus ist, ist mein privater, in Anführungsstrichen, Aktivismus, ist halt viel Mittel- und Osteuropa mittlerweile,
Ja, und da berichtest du ja auch über die Lage in Polen, in Russland, Ukraine, Ungarn.
Genau.
Ja. Und ich meine, da ist ja auch teilweise, also was heißt teilweise, das ist echt krass, was da abgeht, in unterschiedlichen Teilen auch. Und ich finde, das ist auch teilweise echt manchmal auch ganz schön verwirrend, was alles so passiert. Vor allen Dingen, wenn man sich so als queerer Mensch für queere Rechte außerhalb auch Deutschlands interessiert. Die Welt ist da ja sehr, sehr groß und sehr unterschiedlich auch gestrickt. Immer wenn ich dann deine Posts lese, deine Twitter-Posts, bin ich so, ah, das ist jetzt gerade da. Ah, okay. Ah, okay.
Es wird halt auch nicht berichtet. Das ist so ein bisschen das Problem.
Ja.
Das ist immer, wenn ich das irgendwo finde, dann denke ich mir so, okay, wow, krass. Das ist, also ich persönlich finde das so krass, was dort passiert. Und es taucht in der Medienlandschaft in Deutschland überhaupt nicht auf. So östlich der Oder hört in Deutschland die Berichterstattung auf, habe ich immer das Gefühl.
Ja, das stimmt.
Ist, also queere Berichterstattung sowieso, aber generell auch Osteuropa.
Mhm. Also, kommt nichts an. Es kommt fast nichts an. Ja,
gar
das stimmt.
Nichts.
Ja, es kommt immer nur über andere Kanäle irgendwie rein.
Exakt.
Ja.
Hooking Up With, der Interview-Podcast mit Nino Siegfried.
Du bist ja eben auch viel online unterwegs und was ich irgendwie auch viel gesehen habe, was so die Kommentare angeht, ich meine, Anfeindungen bist du ja schon auch ausgesetzt.
Ja.
Hast du, also ist es nicht teilweise auch, ich sag jetzt mal, gefährlich, die Arbeit, die du machst?
Ich glaube, wenn man sich online öffentlich macht, wenn man eine gewisse Reichweite hat und dann öffentlich anfängt, Sachen zu kritisieren und Dinge zu kritisieren, muss man damit rechnen, dass man Leute hat, die nicht meiner Meinung sind.
Ja.
So, das ist ganz logisch irgendwie. Damit komme ich auch klar. Also ich hab überhaupt kein Problem mit einer Diskussion, solange die sachlich bleibt.
Ja.
Aber ich bin ab einem bestimmten Punkt auch bereit, Anzeigen zu erstatten.
Ja.
Da ist überhaupt kein Problem mit. So. Ich bin wahrscheinlich der Polizei schon voll bekannt, weil ich halt wirklich viele Sachen anzeige, weil ich es einfach nicht einsehe, mich in einer gewissen Art und Weise anmachen zu lassen auf Social Media.
Ja, absolut.
Vor ein paar Wochen sind irgendwelche Posts von mir zu Transgender und zum transsexuellen Gesetz und sind in so eine Bubble geraten, dass ich halt mit so ganz vielen trans-excluding Feminists, also mit so trans-ausschließenden Feministinnen, bin ich in so eine Bubble reingekommen und habe da so krasse Kommentare bekommen stellenweise. Also es war wirklich, dass ich halt einfach gesagt habe, so, okay, ich zeig die jetzt im Pulk alle an, weil ich da wirklich irgendwo auf irgendwelchen Seiten gepostet wurde, sind Kommentare von mir gepostet worden oder Posts, Twitter-Posts und so von mir weitergeleitet worden. Ich hatte dann wirklich, weiß ich nicht, 50 bis 80 Kommentare mit den schlimmsten Dingen von wir finden dich bis hin zu, weiß ich nicht, du bist der Tod für alle Frauen und sowas. Also unter den Posts, das war schon krass irgendwie.
Ja.
Wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, so, okay, ich bin immer bereit für Diskussionen, aber ab einem bestimmten Punkt muss auch Schluss sein.
Mhm,
so,
das, ja, absolut.
Das geht so einfach
nicht mehr. Ja, und das ist auch irgendwie, also gerade so bei Personen, die sich irgendwie als feministisch bezeichnen, das sind dann oft vielleicht auch irgendwie weiße Frauen, die dann irgendwie gegen Transpersonen zum Beispiel sind. Also das ist auch eine Erfahrung, die ich persönlich auch viel gemacht habe. Und ich finde, da gibt es irgendwie immer so einen Punkt, irgendwie so bis hierhin und nicht weiter, weil dann da reden wir, es ist keine Diskussion mehr. Wir diskutieren nicht darüber, ob ein Leben sein kann oder nicht.
Genau, das ist, also ich diskutiere nicht darüber, ob eine Transfrau eine Frau ist.
Genau.
Wenn sich diese Frau als Frau definiert, dann ist das für mich eine Frau. Das ist für mich gar kein Diskussionspunkt.
Nee, das ist so.
Und da will ich auch nicht drüber diskutieren.
Ja.
Das ist so, ich bin selber nicht trans, offensichtlich, ich bin keine Transfrau.
Ja.
Und ich würde das dieser Person niemals absprechen.
Ja.
So, und da ist für mich so eine rote Linie erreicht.
Ja, absolut,
so.
Absolut. Und also das ist eh immer sehr interessant, wenn Leute über Themen sprechen wollen, gerade über queere Themen, und es geht sie überhaupt nichts an. Also ich meine, wer macht dann irgendwelche neuen Gesetze? Es sind oft weiße Männer, es sind oft Menschen, die eben gar nichts damit zu tun haben und so weit von der Realität, von unserer Realität irgendwie entfernt sind. Und auch wenn ich irgendwie so sage, so queere Community, es gibt ganz viele verschiedene Communities innerhalb der Community.
Exakt. Und das Ding ist halt, ich erkläre auch gerne Heteros so bestimmte Themen, so habe ich auch kein Problem mit. Aber man muss einfach, wenn man über queere Themen redet, als nicht-queere Person wissen, wo der eigene Platz ist.
Ja,
und der Platz
absolut.
Ist halt vor allem erstmal dabei, ich höre zu, ich kann mich dazu gerne äußern so und kann dazu meine Meinung sagen. Aber es steht mir nicht zu, queeren Personen Erfahrungen abzusprechen, die sie gemacht haben, weil man selber diese Erfahrungen halt nicht macht. Und das erlebe ich halt extrem oft, dass dann irgendwelche Leute kommen und sagen, das ist aber nicht so und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, deswegen ist das nicht so. Okay, ja, logisch kannst du es nicht nachvollziehen, aber das relativiert nicht diese Realitäten,
absolut.
Die wir haben. So.
Und Leute sagen dann immer so, ja, ich kann das nicht nachvollziehen und deswegen gilt es nicht für mich.
Exakt.
Und ich bin dann immer so, ja, aber du hast dich vielleicht mit der Thematik einfach auch noch nicht auseinandergesetzt. Und erstens kannst du die Erfahrung nicht nachvollziehen, weil du sie nicht gemacht hast. Und wenn du sie nachvollziehen möchtest, dann ist deine Aufgabe, dich weiterzubilden.
Ja, und zuzuhören.
Ganz genau, zuhören. Und das ist immer die Sache, viele Leute, die hören einfach gar nicht zu, die reden einfach nur und die wollen natürlich auch nicht zuhören, weil die wollen auch nichts Neues lernen.
Ja. Und gerade bei Queer habe ich mal das Gefühl, dass da so bestimmte Themen extrem polarisierend sind.
Ja.
Das ist einmal trans, das ist immer gendern.
Ja.
So, das ist, sobald man sich irgendwo zu gendern äußert, kommt diese ganze polarisierte Bubble auf einmal an und es ist dann so, nein, du machst die Sprache kaputt oder irgendwie sowas. Das ist so nervig, wo ich mir denke, so, ja, Leute, ihr seid doch in der Sprache repräsentiert, hier Heinz Günther und Erwin so.
Genau.
Oh, ihr seid in jedem einzelnen Wort, seid ihr gemeint so.
Ja.
Und denk doch aber mal an die Leute, die nicht gemeint sind. So ganz ehrlich, das sind Frauen, das sind nicht-binäre Personen, das sind queere Personen. Das sind über 50% der Bevölkerung, wenn man es mal ehrlich nimmt. Frauen sind 50% und dann die und wir noch als queere Personen dazu. Also Leute, weiß ich jetzt nicht. Also zu sagen, die Minderheiten sind nicht mitgemeint, ist einfach Unsinn.
Ja, ja,
so,
absolut. Also. Absolut. Aber das ist ja eh dann immer so, sobald dann irgendwie Leute, die viel Macht haben, Privilegien abgeben sollen, ne? Ist es immer so, dann denken sie, dass sie dann auf einmal weniger haben.
Ja.
Aber die haben eigentlich gar nicht in dem Sinne weniger. Die sind ja immer noch dann, rulen ja immer noch und haben ja immer noch Macht. Also, ne? Aber sie verteilen einfach nur ein bisschen um und ermöglichen anderen einen Zugang, was Gutes ist. Vor allen Dingen, ich meine Sprache, das ist eh so einer meiner Themen, die verändert sich ja die ganze Zeit. Sprache ist immer im Fluss, Sprache ist fluide. So sind queere Identitäten. Und wenn du dir zum Beispiel die Thematik Gendern anschaust, ja, vor 20 Jahren hatten wir vielleicht gewisse Wörter noch nicht, die wir jetzt haben, aber uns helfen die ja auch weiter, um gewisse Dinge zu benennen. Aber Sprache hat sich schon immer verändert. Und
exakt.
Auch für Heinz Günther hat sich Sprache innerhalb der letzten 30 Jahren in gewissen Dingen verändert. Und wenn dann eine neue Rechtschreibreform kommt, dann sind ja auch alle so, ja, okay, dann machen wir das halt jetzt so. Ja,
ja, exakt. Aber sobald man irgendwie ein Sternchen setzen muss, da ist dann das Problem. Also da denke ich mir auch ganz ehrlich, Leute, das ist doch ein bisschen doppelzüngig von euch, ganz ehrlich. Und niemand sagt mir das Fräulein zum Beispiel. Das hat überhaupt niemand gestellt, dass das abgeschafft wurde.
Ja.
So.
Ja.
Und jetzt auf einmal, wenn du ein Sternchen setzen sollst, was viel weniger Effort irgendwie ist, das ist dann das Ding, wo ich mir denke so, oh Leute.
Ja. Ja, oder Jugend, es gibt ja immer diese Jugendwörter, die schleichen sich ja auch einfach ein und auf einmal sagen die alle und auf einmal sagen alle cringe. Und,
ja, das kommt bei Günther dann 10 Jahre später an, aber ja.
Ja, genau, aber da ist dann so, oh ja, das habe ich in der Tagesschau gesehen, dann wird das
in der Bildzeitung
genau.
gelesen. Genau.
Ja, genau, beim guten Journalismus. Warum brauchen wir Aktivismus?
Wir brauchen Aktivismus, weil AktivistInnen Themen, die nicht im Mainstream sind, versuchen in den Mainstream zu bringen.
Ja.
So. Und ich sehe mich da mal in so einer Position, ich bin halt innerhalb der queeren Community das privilegierteste Mitglied. Ich bin ein Mann, ich bin weiß, ich bin cis, ich bin männlich gelesen, ich bin cis, ich bin weiß gelesen. So.
Ja.
Das privilegierteste Mitglied, was diese Community hat. Und da sehe ich irgendwie so ein bisschen so eine Türaufstoßfunktion für mich, das hört sich voll blöd an, aber so eine Funktion für mich, so ich bin noch der akzeptierteste Teil dieser Community. Ich kann halt besser in die Mainstream-Gesellschaft reinwirken im Moment als halt eine nicht-binäre Person zum Beispiel.
Ja.
Und da sehe ich irgendwie auch meine Aufgabe, einfach so ein bisschen den Weg zu bereiten, dass halt Themen aus der Community irgendwie in den Mainstream reinkommen,
ja.
weil man im Prinzip diese Angelfunktion hat, also mhm. weil ich diese Angelfunktion irgendwo habe oder generell
ja.
weiße Cis-Männer das irgendwie haben.
Ja.
Und deswegen sind Aktivisten unglaublich wichtig und deswegen sind vor allem auch nicht-binäre Aktivistinnen, Trans-Aktivistinnen, lesbische Aktivistinnen, Frauensternchen sind so wichtig, marginalisierte, andere marginalisierte Gruppen,
mhm.
weil die halt den Boden bereiten für den Aktivismus von weißen Cis, im Moment von weißen Cis-Männern wie mir in der Community. Weil ganz viele von unseren Themen sind ja von diesen Gruppen irgendwie auch übernommen.
Ja.
Weil eben ganz viele von denen, weil wir sind letztendlich eine Gruppe, wir weiß Cis-Männer, die halt gleichgestellt sind oder relativ gleichgestellt mhm. sind. Und ganz viele Themen, die aus der queeren Community kommen, drehen sich halt um andere marginalisierte Gruppen, also Gruppen, die nochmal marginalisierter sind, als wir es sind.
Ja.
Und deswegen muss ich denen doch halt unglaublich dankbar sein, weil so viel von meinem Aktivismus ja auch irgendwie von dort kommt und von aus dieser Richtung kommt. Und mhm. ich das im Prinzip für mich ganz oft so eine Weitertragfunktion irgendwie sehe.
Ich finde das total bemerkenswert, weil ich kenne auch viele weiße, queere Männer, die sich ihrer Privilegien nicht so bewusst sind. Und ich finde das einfach unglaublich toll, dass du dich vor allen Dingen auch für trans- und nicht-binäre Rechte auch einsetzt und eben genau diese Angelfunktion hast, dass dann irgendwann auch Menschen, die nicht so gelesen werden wie du, eben irgendwann auch nicht mehr als Aliens wahrgenommen
genau,
werden.
Genau, genau. Irgendwann sind wir vielleicht im Punkt, dass diese Angelfunktion halt nicht mehr braucht.
Genau,
so.
Ja.
Genau das Gleiche ist mit meinem Aktivismus in Osteuropa. Ich trage ja ganz viel nur weiter, dass mhm. ich ja ganz viel sage, so, hey, hier ist die Arbeit, die diese und diese tollen Menschen machen. Und ich versuche das auch zu posten und zu sagen, hey, guck mal, was diese tollen Menschen für Aktivismus machen.
Ja.
So. Und vielleicht brauchst du irgendwann diese Vermittlerfunktion nicht mehr. Also sowohl aus der Community hier in Deutschland, als auch aus Ost- und Mitteleuropa.
Ja.
Weil die Themen halt präsenter sind, mhm. weil diese Menschen auch präsenter sind, die diese tolle Arbeit machen. So.
Ja,
und
weil die Themen dann auch mehr Platz einnehmen dürfen, vor
genau,
allen Dingen.
Genau, exakt. Und weil sich Leute dafür interessieren. Dann.
Ja. Dann frage ich jetzt meine Frage, die ich in jeder Folge stelle. Erik, was bedeutet queer sein oder das Wort queer für dich?
Queer ist für mich Befreiung tatsächlich.
Mhm.
Queer ist für mich Community, also so. Also diese zwei Seiten, das ist für mich einerseits eine neue Familie, in Anführungsstrichen, die ich gefunden habe,
ja.
in Menschen, die genauso sind wie ich, die so denken wie ich, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich. Und das ist extrem befreiend für mich gewesen. Also, weil ich halt gesehen habe, hey, der kleine Junge aus Ostdeutschland, der schwul ist, ist irgendwie nicht alleine, sondern wir haben eine riesen Community, die sich gegenseitig supportet, unterstützt und gleiche Erfahrungen macht irgendwie. Und das hat mir einen extremen Druck von den Schultern genommen, diesen Druck irgendwie sich anpassen zu müssen, mit einfügen zu müssen in diese heteronormative Gesellschaft.
Mhm.
Und hat mir so einen Weg gezeigt zu sagen, hey, du kannst einfach sein, wer du bist, so, weil in dieser Community kannst du sein, wer du bist.
Ja.
So. Und es gibt Leute, die das geil finden, die das feiern, die das supporten, wenn du bist, wer du bist. Und du kannst gleichfalls halt irgendwie Leute feiern, die halt so sind, wie sie sind.
Mhm.
Und das ist für mich queer sein irgendwie, diese Zweischneidigkeit.
Mhm. Sehr schön. Ich werde das nie kommentieren, was für Leute queer ist. Deswegen vielen Dank dafür, damit das so für dich dann auch stehen bleibt. Jetzt muss ich hier mal noch meine Fragenliste schauen. Genau, kommen wir einfach wieder zurück zum Aktivismus. Ich finde das immer ganz lustig, diese Frage einfach so einzuschieben. hast du Tipps für Personen, die sich aktivistisch irgendwie aktiv werden wollen, sich engagieren wollen? Hast du Tipps, wie man damit anfangen kann? Weil ich kenne schon oft Leute, die sagen so, oh, ich würde irgendwie gerne mehr machen, aber ich weiß irgendwie nicht wie oder haben auch irgendwie ein bisschen Angst. Hast du da ein paar Tipps?
Erstmal, was ich mal ganz grundlegend finde, ist, du kannst dich Aktivist nennen. So. Aktivismus ist nicht nur 10.000 Instagram-Follower zu haben und dann irgendwie Petitionen zu starten und keine Ahnung was zu machen. Aktivismus kann extrem niedrigschwellig sein. Du kannst irgendwie einmal die Woche im queeren Zentrum aushelfen, dann bist du Aktivist für
ja.
mich. Und dann kannst du dich Aktivist nennen. Und das ist immer so ein, da bin ich immer so voll der Anwalt für, dass sich
ja.
Leute Aktivist nennen, die sowas machen. Weil Aktivist ist irgendwie heute noch, steht so auf so einer hohen Stufe
mhm.
und die Leute denken immer so, okay, also Aktivisten, das sind ja so richtig krasse Leute, die
ja.
irgendwie international hin und her reisen und
ja.
sich voll vernetzen und so. Nein, so selbst die Person, die, wie gesagt, einmal die Woche im queeren Zentrum aushilft,
ja.
ist eine Aktivistin oder ein Aktivist.
Ja.
So. Deswegen ist der erste Schritt immer für mich, erkenne das an, was du schon machst. Wenn du schon so Kleinigkeiten machst, dann bist du schon Aktivist und du musst deine eigene Arbeit erstmal wertschätzen,
ja.
die du sowieso machst. Und wenn du noch nichts machst, finde ich immer so ganz wichtig, du hast doch eine Stimme, du hast, also irgendwie, du denkst ja darüber nach, so, wie kann ich anfangen? Das heißt, du hast irgendwas, was dich stört meistens. Also ja, immer irgendwie so das Gefühl, hier läuft irgendwas nicht, wie es laufen soll, wenn man immer das Gefühl hat, sich jetzt irgendwo engagieren zu müssen. Mhm. Und das finde ich immer extrem wichtig, das auch schon zu acknowledgen oder zu sehen irgendwie. Da fängt Aktivismus halt an, indem man halt Missstände für sich klar macht und
ja,
sich anfängt darüber zu belesen, sich darüber anfängt zu informieren. Und dann war das bei mir eine ganz automatische Entwicklung, dass man halt zu bestimmten Organisationen gekommen ist, auf bestimmte Personen gestoßen ist. Und ja, ich kann da Leute mal nur zu ermutigen, da auch mutig zu sein und auch auszusprechen, was man denkt. Und auch zu, weiß ich nicht, vielleicht das zu posten, was man denkt oder
ja,
so, weil diese Stimmen halt auch wichtig sind. Mhm. Und viel zu viele Leute sehen das und merken, dass irgendwas falsch läuft, aber die sagen dazu nichts.
Ja.
Und wenn man da, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man da einmal anfängt, irgendwie seine Stimme hörbar zu machen,
ja,
kommen ganz viele Sachen von alleine irgendwie,
ja,
weil Leute auf einen aufmerksam werden oder man selber auf Sachen aufmerksam wird. Und ich benutze immer gerne das, dass man reinrutscht in Aktivismus,
ja,
weil bei mir ist das wirklich so gewesen. Mhm. Ich wollte nie irgendwie, weiß ich nicht, großen Teil meines Tages mit Aktivismus verbringen. So. Ich wollte einfach irgendwie nur zeigen, hey, hier sind Sachen, die mich stören.
Ja.
So.
Ja.
Und dann kommt eins zum nächsten,
mhm,
und man lernt Leute kennen und die sind vielleicht schon irgendwo aktiv und dann,
ja,
genau, das ist ein sehr natürlicher Prozess, mhm, finde ich tatsächlich. Aber das Wichtigste am Anfang ist, wie gesagt, immer erstmal einzusehen, okay, hier sehe ich Potenzial für Verbesserung oder Diskriminierung oder irgendwas, was sich verändern muss. Und dann macht es sichtbar, was,
mhm,
du denkst. Mach deine Gedanken dazu sichtbar. Das ist
ja
immer der erste Schritt und super wichtig. Und
ja,
ein guter Einstieg auch.
Ja, absolut. Und ich meine, es gibt eben auch ganz viel Aktivismus, der ja auch offline stattfindet. Und ganz viele Menschen, die ganz wichtige Care-Arbeit zum Beispiel auch leisten. Und diese kann man auch als Aktivismus anerkennen.
Natürlich, total, total, ganz
ja,
ehrlich. Also wie gesagt, Aktivismus ist viel zu hochschwellig.
Mhm.
Also wird dieser Begriff verwendet,
ja,
um ein Aktivist sein.
Ja, ja.
Es sind so viele Menschen Aktivisten, die so tolle Sachen machen.
Mhm.
So zum Beispiel, also bei mir ist mal das Queere Jugendzentrum, ist für mich immer so richtig so ein krasses Beispiel, weil
ja,
das einfach für mich sowas ist, was vollkommen out of my reach ist.
Mhm.
So, ich weiß nicht, das ist was, wo ich denke, dass sich da 100.000 Leute sind da viel besser drin als ich, da
ja,
irgendwie mit queeren Jugendlichen
ja,
sich hinzusetzen und irgendwie die zu empowern und
mhm,
so. Deswegen mache ich Politik und Öffentlichkeitsarbeit
ja,
bei Lambda, weil das einfach nicht mein Strong Suit ist.
Aha.
Aber es gibt so viele, die da so coole Sachen machen.
Ja, absolut, ja.
Und ihr seid Aktivisten so, ganz ehrlich.
Ja,
das
auf
seid
jeden
ihr.
Fall. Ja, also Shoutout an alle PädagogInnen, ErzieherInnen und Menschen, die jeden Tag mit Menschen und vielen Menschen arbeiten und Verantwortung an andere, für andere Menschen haben. Und
exakt,
auch vor allen Dingen für queere Kinder, weil die sind auch unsere Zukunft und queere Jugendlichen. Ich bin ja auch Pädagogin sogar.
Und dann Shoutout an dich auf jeden Fall auch.
Danke. Aber ich habe da auch immer einen heiden Respekt davor, weil man ist ja auch immer mit so viel unterschiedlichen Lebensgeschichten dann konfrontiert und ist auch nicht immer einfach. Und ich meine auch, wenn wir jetzt sagen so, ja, Aktivismus ist wichtig und gut und es bringt auch viele gute Dinge, aber es ist natürlich auch hart, es ist harte Arbeit. Ich meine, wenn du sagst, du verbringst einen Großteil deines Tages damit, Aktivismus online zu machen, dann frisst das ja auch einfach extrem viel deiner
ja,
Zeit, ne?
Nicht nur online, auch offline,
ja,
natürlich. Und es ist frustrierend, das muss man auch sehen. Aktivismus ist nicht was on the short run, also was ganz kurzfristig funktioniert.
Ja.
Und wir müssen, es ist wirklich eine Sache, die einfach stellenweise, okay, du forderst was und du machst Kampagnen dazu und tust und machst. Das war bei mir im Sommer, ich habe mich extrem viel mit Ungarn auseinandergesetzt,
ja,
die ein Propagandagesetz verabschiedet haben, dass man für unter 18-Jährige nicht mehr, also nicht mehr irgendwie gleichgeschlechtliche Handlungen,
ja,
gleichgeschlechtliche Informationen geben darf. Und wir haben da so viel Campaigning gemacht dagegen und wir haben irgendwie Leute angeschrieben und gemacht und die Rückmeldungen waren einfach so wenig, sobald
ja,
die, das war ja damals das Riesenthema mit der Allianz Arena, ob die angestrahlt werden soll
ja,
im Sommer. Und da war das voll im Fokus 2 Wochen lang und dann 2 Wochen später ist es so abgedroppt, so die,
ja,
die Aufmerksamkeit. Das war einfach frustrierend, weil ich mir dachte so, okay, cool, Aufmerksamkeit, jetzt können wir da richtig was umsetzen und es ist nichts passiert.
Ja,
so. Und
ja. Aber das gehört eben auch dazu.
Exakt.
Das, das gehört dazu, Rückschläge einzuziehen, zu schauen, okay, das ist jetzt in der Theorie, läuft das irgendwie ganz gut und dann in der Umsetzung merkst du dann so, Mist, und dann hat es doch nicht funktioniert oder kommt nicht da an,
genau,
wo es ankommen soll.
Genau.
Aber es sind ja doch auch alles dann irgendwie Lerneffekte oder auch Unlearn-Effekte, wie auch immer.
Natürlich. Und ich meine, nichts ist vergeben irgendwie, weiß ich nicht. Das heißt, wir hatten, selbst wenn diese 2 Wochen aufgetreten sind, oder waren diese 2 Wochen da, das heißt, wenn man nur 10 Personen hat, die sich dann weiter irgendwie mit diesem Thema auseinandersetzen oder weiter über Ungarn sich belesen oder
ja,
irgendwie in den Medien auf dem Laufenden bleiben, dann ist das ja irgendwie auch schon was.
Absolut.
Also das weiß ich nicht. Man muss nicht
ja,
immer gleich Millionen mobilisieren,
nein,
weil das macht queerer Aktivismus sowieso nicht. zum einen. ja, und da muss man einfach irgendwie am Ball bleiben.
Ja,
und ich glaube,
absolut,
das ist super wichtig, dass man dranbleibt, weil es ist halt nicht geholfen, es ist queeren Menschen halt nicht geholfen, wenn man 2 Wochen sich für irgendwas einsetzt und dann halt sagt so, oh nee, jetzt habe ich darauf keine Lust mehr.
Nee, das stimmt. Das ist dann eher so ein Freizeitaktivismus und hat dann nicht mehr so viel damit zu tun, dass man, weil das Ding ist, also für mich ist es so, ich mache ja auch irgendwie ganz viel unterschiedliche Sachen, oft mit Kunst und Kultur und Kram und ich schreibe und so weiter. Das ist eben keine Entscheidung. Wir haben uns ja auch nicht dazu entschieden, queer zu sein. Wir sind das. Und deswegen ist das für mich, dieser tägliche Kampf, der gehört für mich damit dazu. Weil alles andere, das lasse ich nicht gelten. Damit kommen die nicht durch, diese Heteronormative. Das können sie vergessen. Nicht mit mir.
Genauso denke ich auch so. Und deswegen habe ich auch kein Problem, dass ich so viele Stunden am Tag irgendwie Aktivist bin und Aktivismus mache, weil ich mir denke, es muss sich was ändern.
Absolut.
Es müssen sich Dinge ändern und da braucht es halt Leute, die diese Veränderung anstoßen. Und das Beste Beispiel ist, ich bin im Bundesvorstand von Lambda in dieser Konstellation, die wir jetzt 6 Personen sind, bin ich immer der pusht und der vielleicht auch zu weit pusht und irgendwie der immer sagt, so jetzt müssen wir ja noch mehr machen und jetzt müssen wir noch das machen und das und das. Und dann sind die anderen, die erstmal sagen, okay, wir müssen das alles ein bisschen behutsamer machen. So.
Ja.
Und es braucht beide Pole, aber ich bin immer der Pol, der immer nach vorne möchte. Eher so.
Ja, man braucht in jeder Gruppenkonstellation braucht man auf jeden Fall einen Erik. Weil der kann dann so mitziehen, ne?
Genau.
mit der Energie.
Dann hat man gleichzeitig die Leute, die so ein bisschen moderierender sind und so, die sind dann die vielleicht eher Sachen so ein bisschen abschwächen und in die Mehrheitsgesellschaft tragen.
Die brauchen wir auch.
Die brauchen wir auch, natürlich. Aber das ist überhaupt nicht meine Persönlichkeit. Ich bin der dann immer sofort so, okay, jetzt müssen wir diesen krassesten Worten verpacken und das und das und das. Genau. Und genau. Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen diese beiden Pole, die man braucht. Und man muss am Ball bleiben. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, was man daraus ziehen kann.
Auf jeden Fall.
Am Ball bleiben, weil... Also es verändert sich halt nichts, wenn wir nicht ständig nerven. Mhm. Wenn wir nicht die Heteros ständig nerven, dann ändert sich für uns gar nichts.
Ja, absolut. So. Und wenn man sich queere Geschichte anschaut, wie queere Community zu Rechten gekommen ist, dann die sind auch am Ball geblieben.
Exakt.
Also ich meine, da sind viele Menschen gestorben an HIV und wurden umgebracht, vor allen Dingen Transpersonen. Und die sind eben die ganze Zeit auf die Straße und die mussten die ganze Zeit plakatieren. Und es ist gar keine Möglichkeit zu sagen, so nein, wir hören jetzt hier einfach auf, wir geben auf.
Weil wir das nicht können, das ist so ein Privileg, was nicht marginalisierte Menschen haben,
ganz
die jetzt sagen,
genau.
Oh, hier habe ich nicht, was mich interessiert, aber wenn es dann nicht durchgesetzt wird, naja, okay, ändert ja nicht groß was bei mir. Aber wir haben dieses Privileg einfach nicht, weil wir jeden Tag mit Diskriminierung konfrontiert sind und das muss sich einfach ändern. Das ist ja die Utopie, die wir alle haben, dass wir irgendwann mal, und seien es nur 4 Tage die Woche, nichts, also überhaupt keine Diskriminierung aufgrund von unserer Queerness erfahren. So.
Ja, und keine dummen Fragen und uns nicht selbst erklären müssen.
Exakt, genau. Und bis das nicht erreicht ist, können wir halt einfach nicht sagen, so, oh ja, okay, es war jetzt ganz nett, aber jetzt hören wir halt mal auf.
Nee, dieses Privileg haben wir nicht. Und ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, dass sie dieses Privileg besitzen.
Ja. Also wie generell mit Privilegien, wenn man es hat.
Genau.
Wenn man es hat, weiß man es oft nicht, dass man es hat.
Ja, das stimmt. Vielen, vielen lieben Dank für dieses super tolle Gespräch und dass wir in Corona-Zeiten hier zusammensitzen konnten. Das ist sehr schön. Und dann hoffe ich, falls das Schwutz wieder aufmacht, irgendwann, jetzt bald, hoffentlich wieder, oder naja, sie machen jetzt gerade erst wieder zu, dass wir dann uns
dann sehen
dort
wir uns mal.
Sehen
das wäre sehr
bisschen
cool.
Das Tanzbein schwingen.
Ja. Vielen Dank für die Einladung. Ja, es hat mir echt Spaß gemacht.
Freut mich. Dann bis ganz bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Hooking Up With. Der Interview-Podcast mit Neo Seefried.